Ich darf dich auch ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Heute werden wir uns mit dem Teil 2 unserer Serie David befassen. Und es ist ja tatsächlich so, diese Geschichte ist so faszinierend und so facettenreich, dass sie unglaublich viel an Impulsen gibt. Dinge, die wir von diesem David lernen können. Dinge, die er erfolgreich gemacht hat und Dinge, die er nicht so gut gemacht hat oder die sogar katastrophale Folgen hatten. Vielleicht hast du auch einen Führerschein und an deinem Auto eine Anhängerkupplung und vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass du relativ selten mit einem Anhänger rumfährst und noch viel seltener möglicherweise mit einem großen Anhänger und mit einem hohen Anhänger, sodass das richtig unübersichtlich wird. Also mir geht es so und jedes Jahr scheint es so, als würde ich das Anhängerfahren neu lernen müssen. Denn es ist total gegensätzlich zu dem, was du eigentlich sonst denken würdest. Also wenn du rechts rumfahren willst, musst du links lenken. Anders als, vor allen Dingen, wenn du rückwärts fährst, musst du genau entgegengesetzt lenken, um dorthin zu kommen, wo du hin willst. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist besonders dann nicht so einfach, wenn du in Stress gerätst, wenn du aufgeregt bist, wenn du in eine sehr enge Situation kommst, wo es dann um jeden Millimeter, auf jeden Millimeter ankommt. Und so geht es mir regelmäßig, fast mindestens einmal im Jahr geht es mir so. Und es ist wirklich schwierig und es ist völlig gegenläufig zu dem, was ich eigentlich so von meiner Intuition her machen würde. Dieses Fahren mit dem Anhänger ist ein Bild für eine Situation, in die wir öfters mal kommen, dass wir, wenn wir wütend werden, wenn wir auf Gott vor allen Dingen wütend werden, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir uns verlassen fühlen oder wenn wir Angst haben, dass wir dann genau das tun, was eigentlich falsch ist, dass wir genau in die Richtung lenken, in die wir nicht wollen. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn du unter Druck kommst, wenn du in Schwierigkeiten kommst, wenn du dich verlassen fühlst, wenn du auf Gott wütend wirst, wenn du Gott Vorwürfe machst, dann scheint es total unattraktiv zu sein, Jesus nachzufolgen. Es scheint regelrecht irrelevant zu sein. Und diese Wut und diese Einsamkeit und diese Macht, die haben dann auf dein Leben eine ganz eigentümliche Macht. Denn selbst wenn du ziemlich fromm bist und selbst wenn du sehr diszipliniert bist, haben diese Gefühle die Macht, deine Entschlossenheit zu untergraben und dich zu schwächen. Und das kann dann eben dazu führen, dass du moralische oder ethische Grenzen überschreitest. Das kann dazu führen, dass du genau dorthin lenkst, wo du eigentlich nicht hinlenken sollst oder willst oder dich entschlossen hast, nie in diese Richtung zu fahren. Wenn wir so unter Druck geraten, dann fühlen wir uns möglicherweise gezwungen, doch jetzt irgendetwas zu unternehmen. Und dann verlassen wir uns auf den Instinkt, so wie ich mich dann in dieser Stresssituation auf meinen Instinkt verlasse, beim Rückwärtsfahren mit einem großen Anhänger und genau dorthin lenke, wo es eigentlich falsch ist. Oder wir sagen, okay, jetzt warte ich einfach mal auf das, was sich gerade jetzt aus dieser Situation ergibt und dann gehe ich eben diesen Weg. Oder ich verlasse mich auf irgendetwas, was vorher doch auch in irgendeiner Weise funktioniert hat. Und dann treffen wir Entscheidungen, die auf die lange Sicht unser Leben unglaublich kompliziert machen, die ganz weitreichende Konsequenzen haben. Und es ist oft so, dass wenn wir persönlich unter Druck geraten, wenn wir in Stress geraten, wenn wir auf Gott wütend werden, wenn wir uns einsam fühlen und wenn wir Angst bekommen, dann treffen wir möglicherweise Entscheidungen, die wir später sehr bereuen, die dazu beitragen, dass unser Leben so kompliziert geworden ist, wie es heute ist. Und wir entscheiden uns, Dinge zu tun, von denen wir genau wissen, dass sie falsch sind, die uns größere Schmerzen zufügen als der Schmerz, den wir gerade jetzt erleben in unserer Einsamkeit, in unserer Angst, in unserer Abgelehntsein, in unserem Gefühl, ohnmächtig zu sein. Und die Konsequenzen sind dann oft die, dass wir uns noch einsamer fühlen, dass wir uns noch schlechter fühlen, dass wir uns noch mehr von Gott verlassen fühlen. Und ich habe immer wieder beobachtet, wie eigentlich intelligente Menschen, Menschen, die einsichtig sind, Menschen, die von sich sagen, sie würden Jesus nachfolgen, Menschen, die auch innerlich einen ethischen Kompass haben, dass die so schlechte Entscheidungen treffen, gerade wenn sie in die Enge gedrängt sind, wenn sie unter Druck geraten, dass ihr Leben dadurch wirklich kompliziert wird. Statt dass sie in dieser Situation, wo sie wütend sind, wo sie sich einsam fühlen, wo sie sich von Gott verlassen fühlen, zunächst einmal innehalten und nachdenken und warten und nicht sofort handeln. Und das können wir von dem König David lernen. Und insofern ist das, was ich jetzt aus dem Leben von König David erzähle, ein warnendes Beispiel vielleicht. Etwas, was uns, also mich persönlich hat es erschreckt, mich hat es nochmal ganz neu zum Bewusstsein gerufen, mir bewusst gemacht, wie wichtig das ist, dass wir auch in solchen schwierigen Situationen an Jesus dranbleiben und ihm nachfolgen. Kurze Rückblende, David war inzwischen eine Legende geworden. Er hatte die Tochter des Königs geheiratet. Er war mit dem Sohn des Königs befreundet. Er war ein Volksheld, denn er hatte den Riesen Goliath getötet. Und jetzt wurde David immer populärer und der König Saul wurde eifersüchtig auf David. Er hat ihn begonnen zu hassen. Er schleuderte einen Speer nach David und irgendwann ist es David zu bunt geworden und David erschien nicht mehr zum Essen. Und Saul fragte Jonathan, wo denn David ist, und Jonathan hat David gedeckt und Saul hat gespürt, seine eigene Familie hat sich jetzt auch gegen ihn verschworen. Und da äußert sich Saul folgendermaßen und die Hoffnung für alle fest diesen Wutausbruch von Saul bemerkenswert zusammen. Und als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an. Also Saul brüllte seinen eigenen Sohn an: Du Hurensohn! Meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher und Hoffnungen auf den Königsthron brauchst du dir dann auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort herbringen, denn er muss sterben. Also so ein Wutausbruch hat Saul bekommen und wir spüren schon, welche extreme, auch zerstörerische Kraft jetzt in dieser Situation ist und wie sehr Saul den David hasst. Er hat ihn mit einer Mordswut gehasst. Und dann hat Jonathan den David gewarnt. David war inzwischen 22 Jahre alt geworden. Er war ungefähr 15, als er den Goliath umgebracht hat. Jetzt ist es 7 Jahre später, jetzt ist er 22. Und David war natürlich jetzt alleine und er hatte Angst um sein Leben. Er wurde von dem mächtigsten Mann, dem König, gejagt, zurückgewiesen, bedroht für den er sich eingesetzt hat. Und er hatte ja eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht. Aber die Situation in seinem Leben hat sich hier massiv eingetrübt. Und David fühlte sich isoliert, er fühlte sich wütend, weil er sagt, das ist ungerecht. Wie kann der Saul so mit mir umgehen? Und er hatte natürlich auch einen Haufen Angst. Und dann gerät er in Panik und schaltet in den Überlebensmodus. Und dann lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 21, Abvers 1, und David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Und Achimelech kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und es ist kein einziger Mann bei dir. Und dann sagt David: Der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. Darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und bin alleine hierher gekommen. Also jetzt nehmen wir wahr, dass David lügt. Er lügt, wie die Balken sich nur biegen können. Es ist definitiv eine Lüge. Er ist auf der Flucht. Er hat Angst. Er wird gejagt vom König Saul. Er hat keinen Auftrag vom König Saul, sondern er wird gejagt. So viel zu den Wegen Gottes. So viel zu: der Herr schützt mich. Der Herr ist mit mir. Er hatte gar keine Männer dabei. Er war ganz alleine. Und jetzt fürchtete er, dass dieser Achimelech ihm auch nicht helfen würde. Und deswegen lügt er ihn so an. Und ich greife ein klein bisschen vor, diese Lüge wird dem Achimelech später und seiner ganzen Familie das Leben kosten. Und dann sagt David zu dem Priester: Könntest du mir etwas zu essen geben, vielleicht 5 Brote oder was du sonst gerade vorrätig hast? Und der Achimelech sagt: Gewöhnliches Brot ist keins da. Ich könnte dir höchstens heiliges Brot geben, die Gott geweiht sind. Also vielleicht ein kleiner Hintergrund zu dieser Aussage. Jeden Schabbat wurde das Brot auf dem Altar für Gott hingelegt und jeden Schabbat gab es neues Brot, das man auf den Altar gelegt hat, und das Brot wurde ausgetauscht. Und das, was dort weggenommen wurde, das aßen dann die Priester. Und weil es gottgeweihtes Brot war, durften nur zeremoniell reine Menschen es essen und berühren. Und David verlässt sich jetzt auf seinen eigenen Einfallsreichtum, auf seine Gerissenheit, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und David vergaß, dass Gott die Macht hat, alles zu arrangieren und dass er die Macht hat, auch ihn zu beschützen. Denn Gott hatte ja diesen David von einem Niemand zu einem Jemand gemacht. Dieser David war völlig unbedeutend. Das war ein kleiner Hirtenjunge irgendwo beim Schafehüten. Und Gott hat ihn zu dem gemacht, der jetzt ist, zu diesem populären Führer. Und Gott wäre auch in der Lage gewesen, diesen David ohne List und Täuschung zu erhalten. David begann als Hirte. Gott machte ihn zum König. Und nun, als er zum König gesalbt war, also er war ja noch nicht eingesetzt als König, aber er war schon gesalbt, wollte jetzt David um jeden Preis seine Position erhalten und begann, um seine Position zu kämpfen. Und der Priester sagt also: Gewöhnliches Brot ist keines da. Ich könnte dir höchstens heiliges Brot geben, Brote, die Gott geweiht sind. Doch nur unter einer Bedingung: deine Männer müssen sich in den letzten Tagen von Frauen ferngehalten haben. Und dann sagt der David: Ja, da kannst du unbesorgt sein. Schon seit vorgestern hatten wir keine Gelegenheit mehr, mit Frauen zusammen zu sein. Meine Leute haben außerdem schon den Reinheitsvorschriften genügt, als wir loszogen, obwohl es für diesen Auftrag nicht nötig gewesen wäre. Heute sind wir also ganz bestimmt rein. Kannst du dich beruhigen? Und schon wieder lügt er. Er lügt, um versorgt zu werden. Er biegt die Sache so, wie er es braucht. Und man fragt sich, was ist mit dieser Hoffnung geschehen, die David geäußert hat: Auf dich setze ich mein Vertrauen. Meine Hoffnung ist in dir den ganzen Tag lang. Du bist meine Hilfe. Und der Achimelech gab ihm einige der geweihten Brote, weil er keine anderen hatte. Die Brote werden nur dann aus dem Heiligtum genommen, wenn sie durch frische ersetzt werden. Und das hatte man gerade getan. Und jetzt hörst du schon die tiefen, furchtsamen Klänge in diesem Szenario. Es düster trübt sich ein, denn im Vers 8 lesen wir: An diesem Tag hielt sich auch der Edomiter Doeg, der Aufseher über alle Hirten des Königs, im Heiligtum auf, weil er eine religiöse Pflicht zu erfüllen hatte. Gefahr am Horizont. Und dann fragt David den Achimelech: Hast du einen Speer oder ein Schwert für mich? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich in der Eile nicht einmal mein Schwert und die Waffen mitnehmen konnte. Ja, antwortete Achimelech, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichental getötet hast, ist noch hier. Es liegt dort hinten, hinter meinen Priestergewändern, in einen Mantel gewickelt. Und wenn du willst, dann nimm es. Andere Waffen sind keine da. Und ob ich es will, sagte David, ein solches Schwert gibt es kein zweites Mal. Und plötzlich wird David erinnert an den Nachmittag, wo er das Undenkbare tat, wo er mit diesem Essenspaket zu seinen Brüdern kam, wo dieser Philister die Schlachtreihen Israels verspottet hat und wo David gesagt hat, ich gehe hin und die Schlacht ist des Herrn und er dann diesen Philister umgebracht hat. Was ist aus diesem klarsichtigen, mutigen, gottesfürchtigen Hirtenjungen 7 Jahre später geworden? Was ist mit dem Jungen passiert, der auf den Gegner zugelaufen ist, statt von ihm weg? Was ist aus dem Jungen geworden, der gesagt hat, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten? Plötzlich spürt David, das gilt jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt ein Speer, ich brauche jetzt ein Schwert, ich brauche jetzt irgendwie etwas, wo ich mir selber helfen kann. Und David hat dann noch gesagt, er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Gott selber führt diesen Krieg und er wird euch in unsere Gewalt geben. Du siehst, welche Macht Furcht, Wut und Einsamkeit in deinem Leben haben können. Wie du plötzlich ganz anders denkst, wie du plötzlich Entscheidungen in Erwägung ziehst, die du so sonst nie in Erwägung ziehen würdest. Diese drei Riesen, Furcht, Wut und Einsamkeit, haben das Potenzial, die besiegten Riesen, die wir in der Vergangenheit besiegt haben, vergessen zu lassen. Ganz so, wie es bei David war. Er hat das total vergessen, dass Gott ihn so stark gebraucht hat. Ja, antwortete Achimelech, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichental getötet hast, ist noch hier. Es liegt dort hinten, hinter meinen Priestergewändern, in einen Mantel gewickelt. Und wenn du willst, dann nimm es. Andere Waffen sind keine da. Und David sagt, und ob ich es will. Ein solches Schwert gibt es kein zweites Mal. Und ob ich es will. David wird diese Entscheidung für den Rest seines Lebens bereuen. Es wird dauerhaft zu einem Teil seiner Geschichte werden, die nicht so sehr rühmlich ist. Dass er sagt, jetzt brauche ich dieses Schwert, ist eine Entscheidung, die weitreichende und dramatische Konsequenzen in seinem Leben hat. Denn David nahm an dieser Stelle die Sache selbst in die Hand. Er hat gelogen, ist vor diesem verrückten König Saul geflohen, und er nimmt diese unvollkommene Waffe, die Waffe des Feindes. Er greift zu Lügen mit katastrophalen Ergebnissen. Und dann sehen wir, wie die Sache sich entwickelt. Wenn wir Gott am meisten brauchen, dann neigen wir dazu, uns am wenigsten an ihn zu wenden. Wir entscheiden uns für Dinge, die noch nie funktioniert haben, die uns noch nie dorthin gebracht haben, wo wir eigentlich heute sind und die im Rückblick in uns ein großes Bedauern anstimmen lassen. Und oft ist es so, dass wir das natürlich auch bei anderen ganz klar sehen, dass wir sagen, oh nein, mach das nicht, nimm dieses Schwert nicht. Manchmal, wenn ich so Filme gucke und ich weiß genau, dass dieser Akteur in diesem Film jetzt einen Fehler macht, dann siehst du schon, was kommt und du sagst, oh nein, mach es nicht. Wir können das bei anderen oft sehen, aber es ist schwer, es bei uns selbst zu erkennen, wenn wir in dieser schwierigen Situation sind und dann uns eben so verhalten, wie es eigentlich unserer Intuition wie wir unserer Intuition folgen würden, aber wir müssten uns ganz anders verhalten, wir müssten gerade das Gegenteil machen. Aber vielleicht wendest du ein, ja, aber meine Situation ist ganz anders. Meine Situation ist viel dramatischer. Ich muss jetzt hier handeln. Ich muss agieren. Das dachte David auch. Und wenn du die Geschichte nochmal in der hebräischen Bibel nachliest, es ist wirklich eine verzweifelte Situation, in der David ist. Eine lebensbedrohliche Situation, in der David ist. David dachte, wenn Gott mit mir wäre, dann würde mir das nicht passieren. Wenn Gott tatsächlich mit mir ist, dann würde dieser Saul nicht so sehr mich hassen und mich mit dem Tod bedrohen. Und jetzt ist scheinbar Gott irgendwie nicht mehr da und jetzt muss ich mich selbst drum kümmern. Es ist ganz leicht, Gott zu vertrauen, wenn wir nichts haben, was wir ihm anvertrauen müssen. Dann ist es ganz leicht, Gott zu vertrauen. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn es nichts gibt, wofür wir ihn vertrauen müssen. Dann kannst du natürlich sagen, ich vertraue Gott. Aber es ist schwierig, ihm zu vertrauen, wenn uns etwas Wertvolles weggenommen wird. Es ist schwierig, ihm zu vertrauen, wenn die Dinge so laufen, wie wir sie nicht verstehen, dass wir sie nicht verstehen, dass alles in uns so reagiert, wie es bei David vielleicht war, dass wir irritiert sind, dass wir uns einsam fühlen, dass wir wütend werden, dass wir Angst bekommen. Und die Geschichte geht jetzt so weiter. David nimmt das Schwert von Goliath und flieht zu den Philistern. Er flieht zu denen, die er besiegt hat. Und die trauen ihm natürlich nicht. Und dann täuscht er Wahnsinn vor. Er knirscht mit den Zähnen und sabbert. Tut so, als wenn er jetzt total verrückt geworden ist. Wahrscheinlich ist er eigentlich auch ein bisschen verrückt geworden. Und dann flieht er in eine Höhle und kommt mit sich selbst ins Reine. Er fragt Achimelech, was soll ich für Gott tun? Und der Priester fragt den Herrn, was David als nächstes tun sollte. Aber dann war der Schaden angerichtet. Dieser Oberhirte Doeg, der dort im Tempel war, das war ein Verräter. Der hat David mit dem Priester gesehen und er hatte nichts Eiligeres zu tun, als zu Saul zu gehen und ihm das zu berichten, dass der David dort bei Achimelech war. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Sofort ließ Saul den Priester Achimelech vorführen. Er und seine ganze Sippe, alle Priester aus Nob, mussten vor dem König erscheinen. Ich habe etwas mit dir zu besprechen, Ahitubs Sohn, sagte Saul, als sich alle vor ihm versammelt haben. Und der Priester sagt, ja, Herr. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und dieser Sohn Isais? Warum hast du ihm Brot gegeben und ein Schwert? Warum hast du Gott um Weisung für seinen weiteren Weg gebeten? Dadurch hast du ihn geradezu ermutigt, mir aufzulauern und mich umzubringen. Dass er das im Schilde führt, ist ja längst ein offenes Geheimnis. Achimelech versuchte sich zu verteidigen. Hast du einen treueren Gefolgsmann als David? Er steht treu zu dir. Er ist dein Schwiegersohn. Er ist der Aufseher deiner Leibwache und genießt am ganzen Hof hohes Ansehen. Es war doch nicht das erste Mal, dass ich für ihn die göttliche Weisung eingeholt habe. Ich soll ein Verschwörer sein? Nie, niemals. Mein König, ich möchte mich, seinen ergebenen Diener und meine ganze Sippe nicht verdächtigen, ein solches Verbrechen begangen zu haben. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung von einer Verschwörung. Doch der König ging nicht darauf ein. Er sagte nur, Achimelech, das wirst du mit dem Tod büßen, du und deine Sippe. Und er wandte sich zu seinen Wächtern und befahl, los, umstellt diese Priester des Herrn und tötet sie, denn sie haben Hand in Hand mit David gearbeitet. Natürlich wussten sie, dass er auf der Flucht war. Trotzdem haben sie es mir nicht gemeldet. Wir erinnern uns, David hat ja den Achimelech belogen. Er hat nicht gesagt, ich bin auf der Flucht, sondern er hat gesagt, Saul hat mir einen geheimen Auftrag gegeben. Und das ist so eilig gewesen, dass ich nicht mal mehr in der Lage war, eine Waffe mitzunehmen. Und so ließ Saul 85 Priester töten. Er befahl den Tod aller in Nob. Männer, Frauen, Kinder, alle. Und einer von Achimelechs Söhnen überlebt das und flieht zu David und berichtet es David. Und als David den Bericht hörte, sagte er: Ich allein bin schuld am Tod deiner Verwandten. Also der David, der hat schon immer wieder, und das ist ja das, was ihn eigentlich zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat, der David hat zwar gravierende und weitreichende und furchtbare Dinge getan mit furchtbaren Konsequenzen, aber er hat dann, als er damit konfrontiert wurde, sich unter diese Schuld gestellt und hat gesagt: Ich allein bin schuld am Tod deiner Verwandten, nicht Saul, sondern ich. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Die Dinge in die Hand zu nehmen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die fühlen sich zunächst gut an, aber sie gehen selten gut aus. Was löst deine Einsamkeit, was löst die Wut in dir oder die Angst in dir aus? Woran denkst du, wo du vorher nie dran gedacht hast, was du nie in Betracht gezogen hättest? Wo möchtest du dein Schicksal selber in die Hand nehmen und jetzt eben einfach das tun, weil du sagst, das muss ich jetzt tun, das ist jetzt richtig, obwohl du genau weißt, dass es eigentlich nicht richtig ist? Welche Überlegungen stellst du an? Wen ziehst du in deine Überlegungen mit ein? Und wen außer dir bringst du durch deine Überlegungen in Gefahr? Welche Konsequenzen hat das? Und welchen Rat würdest du jemandem geben, der in deiner Haut steckt? Was würdest du ihm sagen, wenn du dich beobachten könntest und so neben dir stehen würdest? Also ich weiß, welchen Rat David geben würde. Er hat es in sein Tagebuch geschrieben. Und das ist das Spannende an diesen Berichten, dass wir dann auch hören, was er gedacht hat. Wir praktisch sein Tagebuch lesen können. Im Psalm 9, Vers 10 und 11 heißt es: Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. David sagt: Lauf zu Gott hin, lauf nicht weg. Nimm Zuflucht nicht in deinen eigenen Fähigkeiten. Ich habe das gemacht. Ich habe die Zuflucht genommen in meinen eigenen Fähigkeiten, in meiner eigenen Kraft, in meiner eigenen Entscheidungshoheit. Ich dachte, ich könnte die Ergebnisse kontrollieren. Ich dachte, ich hätte diese Macht, aber die Ergebnisse, die meine Entscheidungen hervorgebracht haben, waren ein Desaster, haben Beziehungen zerstört, haben weitreichende Konsequenzen gehabt, haben Leben beeinflusst, und zwar zum Negativen und nicht zum Positiven. Und dann sagt er: Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Ich dachte, sagt David, ich wäre verlassen worden, aber ich habe mich geirrt. Gott hat mich nicht verlassen, Gott war bei mir. Mach du diesen Fehler nicht. Renne nicht von Gott weg. Und 1000 Jahre später hat der berühmteste Nachkomme Davids, Jesus Christus, in die Augen der verängstigten und überfordernden Israeliten geguckt und gesagt: Kommt zu mir. Kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus sagt mit anderen Worten: Wenn du dich verlassen fühlst, dann liegst du falsch. Ich habe dich nicht verlassen. Wenn du dich einsam fühlst, liegst du falsch. Ich bin bei dir. Wenn du Angst hast, dann sage ich dir: Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Renne nicht weg, sondern erinnere dich. Erinnere dich, was ich in deinem Leben bisher schon getan habe. Denke zurück an meine Güte in deinem Leben. Denke zurück an das Gute, das ich dir geschenkt habe. Und jetzt, wo du aufgewühlt bist, wo du irritiert bist, wo du vielleicht sogar wütend auf mich bist, bewege dich nicht. Bewege dich nicht, bis der Heilige Geist dich leitet. Bewege dich nicht, bevor du genau weißt, hier leitet mich jetzt Gott zu dieser Entscheidung. Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Den Unterdrückten gewährt der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Ich wünsche dir, dass du das von dieser Situation aus Davids Leben lernen kannst. Ich wünsche dir, dass du dieses Beispiel von David auf dein Leben anwenden kannst. Und dass du auch jetzt, obwohl die Situation für dich schwierig ist, dein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Nicht von ihm wegläufst, sondern noch näher an ihn herankommst. Ihm noch mehr dein Vertrauen ausdrückst, indem du mit ihm redest, indem du die Dinge mit ihm besprichst, indem du Lieder singst, die ihn groß machen. Und wenn du das zunächst nicht selber tun kannst, vielleicht findest du ein Lied, das auf irgendeiner CD aufgenommen ist, das du abspielen kannst, das dir dann hilft, in diese Anbetung zu Gott zu kommen. Und du wirst sehen, wie sich deine Lage deutlich verändert, wie Frieden in deine Situation hineinkommt, wie diese Wut sich auflöst und neues Vertrauen in deinem Herzen wächst. Und wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus bisher noch nicht hast, wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus eigentlich nicht wirklich, würde ihn gerne kennenlernen, dann hast du auch heute die Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. Dann kannst du heute, da wo du jetzt gerade bist, beten, Herr Jesus, ich würde gerne dir vertrauen, ich würde dir gerne mein Leben anvertrauen. Ich habe es satt, immer wieder mein Leben in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe es satt, Entscheidungen zu treffen, die dann solche zerstörerischen oder unerfreulichen Konsequenzen haben. Ich gebe dir meinen Eigenwille. Ich gebe dir alles das, was gegen dich ist. Und ich bitte dich, dass du mir das vergibst. Und ich bitte dich, dass du mein Leben in deine Hand nimmst und mich leitest. Ich bete für deinen Segen in meinem Leben und im Leben meiner Familie und im Leben der Menschen, die zu mir gehören. Wenn du gerade dieses Gebet gebetet hast, vielleicht magst du uns im Chat kurz mitteilen, dass du derjenige warst, der dieses Gebet gebetet hat. Und vielleicht möchtest du mit uns, die wir heute als Gastgeber dabei sind, mit einem von uns sogar noch persönlich etwas mehr beten, dann drück einfach drauf auf den Knopf und sag, ich bitte um Gebet und bleib dann drin in diesem privaten Chat, wo wir dann mit dir ganz persönlich beten können. Und wir anderen, wir beten jetzt zu unserem himmlischen Vater, der es gut mit uns meint, bei dem wir uns bergen dürfen. Lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Ich wünsche dir eine frohe und gesegnete Veränderung in deinem Leben. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, wo du seine Gegenwart neu erleben darfst. Und du darfst dich auf die nächste Woche freuen. Da hören wir mehr aus dem Leben David und können noch ganz viele Dinge von ihm lernen. Bis dahin.